Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzblut und Heilkunst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Episode widmen wir uns einem besonders wichtigen und einfühlsamen Thema, der palliativen Versorgung von pflegebedürftigen, schwer- oder auch sterbenskranken Menschen. Hier im St. Marien-Hospital ist die Palliativmedizin nicht nur eine medizinische Disziplin, sondern eine Herzensangelegenheit. Wir sind uns der besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse bewusst, die mit einer solchen Versorgung einhergehen. Und auch nach einem Aufenthalt bei uns ist es wichtig, dass die palliative Pflege weitergeführt wird. Und dafür steht das Team der Sozialstation hier in Friseute bereit. Heute haben wir zwei Expertinnen in unserem Podcast zu Gast, nämlich Ute Lake, die Leiterin der palliativen Versorgung, und ihre Kollegin Ruth Ernst. Gemeinsam werden sie mit uns über die Bedeutung der palliativen Betreuung, die Herausforderungen im Alltag und die Unterstützung, die sie sowohl für die Patienten als auch für deren Angehörige bieten, sprechen. Auf geht's also in eine spannende Ausgabe von Herzblut und Heilkunst. Die Palliativpflege sowie auch die Palliativmedizin richten sich an Menschen, die durch eine schwere Erkrankung oder durch einen Unfall am Ende ihres Lebens stehen. Der Tod ist unausweichlich. Die Palliativpflege kann zwar die Erkrankung nicht mehr heilen, ermöglicht aber einen würdevollen Weg bis zum Lebensende ohne Angst und Schmerzen. Geht es um den Wunsch, in welcher Umgebung ein Mensch sein Leben beenden möchte, ist die Aussagekraft dieser Statistik, die Ute Lake vorlegt, eindeutig.
Also 90% wünschen sich, zu Hause zu sterben, und weniger als 5% schaffen es, dass die Angehörigen das leisten können, dass sie zu Hause sterben dürfen.
Weniger als 5%, das ist ernüchternd.
Aber man muss es aber tragen können.
Man muss es tragen können, und die Angehörigen gehen auch an ihre Grenzen. Erstmal sind viele gar nicht vom Fach. Das Thema Tod wird ja immer ganz weit nach hinten geschoben. Wer will schon sterben? Das Leben ist ja so schön, das kann so schön sein. Ich würde mal sagen, jeder Patient, den wir haben, hat es ja zu Hause auch für sich am schönsten. Und wenn die Angehörigen ihn dann zu Hause tragen können und ihn da gehen lassen können, wo er das ganze Leben für gearbeitet hat und aufgebaut hat, wo er ganz viel erlebt hat, Kinder erzogen, Liebe, Streit, was es alles gibt in einer Beziehung, das ist ja in jeder Beziehung gleich, dann ist es doch das Schönste, was die Angehörigen mit unserer Unterstützung leisten können, den Patienten zu Hause sterben lassen.
So Ute Lake. Ihre Kollegin Ruth Ernst sieht ihre Tätigkeit in der palliativen Versorgung so.
Wir versuchen, den Patienten in allen Bereichen zu unterstützen. Er kann sich entsprechend aussprechen. Das ist bei den Angehörigen nicht immer gegeben. Jeder will ja ein bisschen noch so mutig sein. Der Angehörige sagt, kämpf doch noch, ist doch nicht vorbei, und man muss stark sein. Das muss er bei uns nicht. Er darf das erste Mal sich auch fallen lassen, kann Ängste äußern und kann hinterher meinetwegen auch noch stark sein. Aber in den Minuten, wo wir da sind, oder in den Stunden, da können wir die Möglichkeit des Gespräches bieten.
Viele der Gespräche, so Ruth Ernst, drehten sich naheliegend natürlich um den bevorstehenden Tod und die Frage, was wohl dann käme.
Wir haben ja auch keine Antwort auf die Frage, was kommt, was ist, warum. Das sind diese typischen Fragen, wie lange noch, wissen wir alles nicht. Ich glaube, die Antwort wollen die auch gar nicht. Die wollen einfach nur sich einmal aussprechen und ihre Sorgen loslassen können.
Wie können Sie denn unterstützen, Frau Lake?
Ganz viel Kommunikation, ganz viel Sicherheit. Also die Ärzte spielen eine große Rolle, Malteser spielt eine große Rolle. Wenn es gar nicht weitergeht, Hospiz zum Beispiel, Physiotherapie, man Massagen. Man arbeitet ja nicht alleine. Man hört ja auch aus den Biografien der Leute raus, was mögen die, was wollen die. Viele wollen ja auch gar nichts. Viele wollen ja erstmal mit sich selber im Klaren kommen. Dann ist das Gespräch das große Thema. Die Sorgen, die zu Hause haben. Ne? Viele haben Kontakt abgebrochen von Familienangehörigen, was stillgeschwiegen wird, aber wo man dann am Ende vielleicht doch nochmal fragen kann, willst du nochmal, dass der kommt? Oder Enkelkinder, die sich von Oma verabschieden, dass der Malteser damit eingeholt wird. Die haben Kinderhospizbegleitung ambulant. Das kostet den Familien nichts, das wird anders abgerechnet. Aber für die Kinder ist das immer ganz wichtig dann, dass die wissen, ob die das richtig machen. Weil Kinder gehen anders mit um, mit Sterben. Wir hatten jetzt eine Patientin, da haben die Enkelkinder den Sarg bemalt. Wie die Uroma ist es ja praktisch, ne? Da hätte sie sich richtig drüber gefreut, weil das war ein Familienmensch. Ja. Wirklich, das war richtig schön, was da für Sprüche drauf standen, was die Oma immer von sich geäußert hat, ne? Die Frage stellen sich viele, wie sterbe ich? Keiner will Schmerzen haben. Man ist ja körperlich, seelisch, geistig behindert, wenn man Schmerzen hat. Man ist ja nicht mehr sich selber. Der Appetit geht verloren, die Kräfte schwinden. Man wird nervös, aggressiv.
Wir sind ja auch oft, ich sage es nicht hilflos, aber wir haben unsere Medikamente, wir können das Leiden ein wenig zurücknehmen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, uns kommt die Wucht der Symptome ja auch entgegen. Ja.
Das heißt, Sie fahren zu den
Patienten? Wir fahren zu den Patienten, ja. Regelmäßig, das ist eine Frage, wie oft die das wünschen. In der letzten Phase merkt man dann auch schon, dann ist man also nicht nur 3-4 Mal am Tag da, ist man häufig da. Und wir haben ja einen Rufdienst und wir können jederzeit angerufen werden.
Wie viel Zeit nehmen Sie sich denn?
Für die Palliativversorgung haben wir 3 Einsätze, a 60 Minuten. In diesen 60 Minuten ist die Betreuung des Patienten da drin, die Anfahrt und die Dokumentation und die administrativen Aufgaben, also Arztbesuche, Verordnungen, Apotheken anfahren, Übergaben, Fallbesprechungen, das ist da alles drin.
Weiterbildung.
Also wir stehen nicht unter Zeitdruck, wo wir sagen, wir haben jetzt nur 3 Stunden und die 4. Stunde dürfen wir nicht zu dir kommen. Das wird nie passieren bei uns. Nie. Dann arbeiten wir für lau. Aber das wird nie passieren, weil das geht gar nicht. Da wird den Menschen ja nicht mit geholfen.
Werden Sie denn auch mal alleingelassen dann mit dem Patienten?
Und ja.
Können Sie so auch Angehörigen eine Auszeit gönnen?
Ja. Klassisches Beispiel ist ja immer oder der Fall, älteres Ehepaar und jeweils noch fittere Ehepaar muss ja noch irgendwie Sachen regeln, Haushalt. Und da wird es durchaus so sein, dass wir mal sagen können, wenn die selber mal einen Arzttermin haben, ja, das können wir auch so regeln, dass wir die Zeiten so takten, dass wir dann kommen, wenn du uns brauchst. Dann sind wir da und das muss ich ja ganz ehrlich sagen, das macht unser Büro, das Planungsbüro macht es auch sehr gut und versucht dann noch die Zeiten einzuräumen.
Was ist denn mit Patienten? Das können Sie so ja gar nicht gewährleisten in Ihrem Alltag, aber wenn es darum geht, dass ein Angehöriger tatsächlich eine Auszeit mal braucht, weil er nervlich dem Ganzen so nicht mehr gewachsen ist und einfach mal sagt, ich muss hier mal 2 Tage raus, ich muss mal irgendwie, was weiß ich, an die See oder zu meinen Kindern oder sonst wohin. Können Sie da helfen oder muss es dann irgendwie in die Kurzzeitpflege gehen?
Also wir selber können nicht helfen, weil wir machen keine Nachtwachen. Dann besteht noch die Möglichkeit, das Hospiz in Kloppenburg anzusprechen. Die haben auch einen Nachtbedarf jetzt für solche Fälle. Und auch über Tag kann man die als Tagespfleger da lassen. Das muss aber im Vorfeld beantragt werden und auch bewilligt werden. Das geht nicht von heute auf morgen.
Okay, das bedeutet aber, der Patient kann in den eigenen 4 Wänden bleiben oder muss verlegt werden?
Der müsste dann für die Zeit verlegt werden. Weil nachts dann ja keiner da ist, oder?
Also das heißt nicht, jemand vom Hospiz in Kloppenburg kommt dann die Nacht nach Friseute
oder sowas. Nein, das wird personell auch gar nicht gehen können.
Mhm. Die haben auch Zimmer dafür extra gebaut in Kloppenburg.
Das heißt, wir reden hier vom Hospiz Wanderlicht.
Genau. Mhm. Weil das war ein Wunsch der Angehörigen, das ist im Qualitätszirkel bekannt geworden, viele Angehörige brauchen wirklich die Zeit, nachts mal durchschlafen zu können. Wenn man alle 2 Stunden wach wird, weil da jemand stöhnt oder die Beine aus dem Bett nimmt oder erbrechen muss oder nicht schlafen kann oder eingenässt liegt. Und das ist ja eine Belastung für die Angehörigen. Und wenn man das über Wochen, Monate macht, klar schlaucht das. Das macht einen sehr mürbe.
Das macht aber auch den Patienten mürbe, oder?
Ja.
Wie wichtig ist es eigentlich für Menschen aus ihrer Erfahrung, mit sich und der Welt im Reinen zu sein?
Natürlich ist das nicht optimal, dass eine Mutter von 2 Kindern mit 37 versterben muss. Man guckt dann auch nur in die Augen von den 2 Kindern. Ne? Aber wenn alles gut läuft, gehen die trotzdem rein. Das ist eigentlich auch so eine Aufgabe, die wir auch so anstreben, dass die wirklich für sich sagen, natürlich, lebend ist endlich, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist es gut gelaufen.
Mhm. Irgendwann sagt der Körper auch, ich kann nicht mehr. Und dann wird aufgegeben.
Und wenn jemand noch so letzte Wünsche hat, ob er nur noch mal an die Nordsee möchte oder nach Dangast, weil es dort so schön ist, nochmal Rhabarberkuchen, vielleicht essen, selbst wenn er das Stück gar nicht essen kann.
Der Geruch.
Und vielleicht, selbst wenn es so eine kleine Ecke ist, Können Sie solche Wünsche erfüllen oder helfen, dass diese Wünsche noch wahr werden?
Ja, wir vermitteln dann, ne, dass wir sagen, es gibt ja einen Wünschewagen, dass man den kontaktiert und dass dann versucht wird, wirklich, dass der Wunsch auch noch erfüllt wird. Rhabarberkuchen würde ich auch noch hinkriegen.
Ja, würde ich auch. Ich habe auch schon mal jemanden mit Zigarette angezündet, als Nichtraucher. Der hat sich,
ne? Anrauchen auch noch?
Anrauchen, ja. Der hat ihn dann aufgeraucht. Das war auch sein Wunsch. War auch gut für ihn. Wenn das die Lebensqualität der Menschen ausmacht und die Zigarette dazugehört, dann ist das so. Mhm. Und wenn die mal nicht gewaschen werden wollen, dann ist das so.
Sie sprachen vorhin die Angehörigen an, also Kinder, die beispielsweise weiter weg wohnen oder wo der Kontakt vielleicht auch aus welchen Streitigkeiten auch immer irgendwann mal abgebrochen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen gerade in ihrer letzten Lebensphase sehr darauf gepolt sind oder dass ihnen sehr wichtig ist, dass auch diese Kontakte wieder nochmal reaktiviert werden oder nicht?
Das ist unterschiedlich. Das kommt, glaube ich, kommt darauf an, was die unsere Patienten selber für Emotionen damit verbinden. Wie tief die selbst damit verletzt worden sind. Ja, das ist nicht immer so, dass die das wünschen, dass alle nochmal da sind.
Und wenn dieser Wunsch aufkommen sollte, ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Tochter, aber ich möchte ihr so gerne noch einiges sagen. Ich möchte mit ihr im Reinen sein, bevor ich gehe. Aber ich traue mich nicht anzurufen.
Dann würden wir das machen.
Wenn die Tochter denn aber anschließend sagte, ich möchte das aber nicht.
Das ist nicht einfach. Da ist die Wortwahl ganz wichtig und auch, glaube ich, auch der passende Moment. Und Zeit, die man dabei hat. Man muss ja auch, man kann es ja nicht nebenbei sagen. Da muss man schon sich einen Moment hinsetzen.
Das ist auch manchmal so ein Türöffner. Wir machen ja auch vieles auf platt, ne?
Ja, du doch auch.
Ich kann das nicht. Ja, ist egal. Aber auf jeden Fall, man spricht dann auch, da lassen die sich auch mehr so fallen, finde ich. Ne?
Die lachen auch ganz viel.
Ja, total.
Also ich glaube, mal sagen, wir lachen ganz viel. Ganz viele. Wenn wir jetzt neue Kollegen, wir suchen auch Kollegen, die ins SAPV-Team müssen, weil wir einfach gut zu tun haben. Und wenn wir dann intern fragen, komm, du wärst doch dafür, dann wollen ganz viele nicht, weil die Angst haben, über den Tod zu sprechen. Aber so ist das gar nicht. Wir lachen ganz viel. Mhm. Man erfährt manchmal Sachen von den Leuten, das wissen die Ehefrauen nicht.
Ja, und wir haben ja Schweigepflicht. Manchmal auch ganz gut so, ne?
Ja, das ist ganz gut so. Und wir haben ja auch Schweigepflicht. Das ist ja wir müssen ja schweigen, außer das im Team bei Übergaben. Aber alles, was ich von den Leuten erfahre, erfahren meine Kollegen auch nicht.
Nee, das ist ja wieder der Zusammenhang, wo man sagen kann, da muss man sich als Persönlichkeit mit einbringen.
Genau.
Will man auch gar nicht. Das erzählen die einem Vertrauen und man weiß ganz genau, das wollen die nicht in welchen Berichten oder sowas stehen haben. Die müssen ja auch Berichte müssen wir auch führen, so nicht. Aber das sind Sachen, würde ich auch nicht machen.
Ja. Wenn sich jetzt ein Mann bei Ihnen bewerben würde.
Wir haben einen Mann.
Wir haben einen Mann.
Das ist auch gut so.
Ein Quotenmann.
Ja, aber wir finden keine anderen Männer.
Ihr würdet aber gerne noch welche haben.
Ja, wenn wir noch einen kriegen würden, dann würden wir den nehmen, glaube ich.
Würden Sie auch einen Quereinsteiger nehmen? Oder muss der aus der Pflege kommen oder kann
Pflege,
auch jemand?
Pflege muss sein.
Pflege muss sein. Man muss die dreijährige Ausbildung haben und du musst auch eine 160 Stunden Fortbildung muss auch sein. Als
Palliativcare.
Palliativcare, genau. Die brauchst du auch. Und in diesem Kurs ist das auch so, man findet sich selber. Also man lernt ja, was ist wichtig.
Hinterfragt sich selber.
Was ist wichtig im Leben? Also meine Sicht aufs Leben hat sich auch geändert, seitdem ich die, wie lange bin ich dabei? Ich weiß gar nicht, 8 Jahre oder wie lange ich das mache. Was ist mir wichtig im Leben?
Was ist Ihnen wichtig im Leben?
Familie, Kommunikation, Ehrlichkeit, Offenheit und Empathie. Und natürlich Grundwissen, damit man auch handeln kann.
Mit einer palliativen Behandlung sollen die Schmerzen und andere körperliche Beschwerden gelindert werden, um wieder mehr Lebensqualität zu schaffen. Hier ist auch das Team der palliativen Versorgung gefordert. Als Grundlage dient Ute Lake oder auch Ruth Ernst der Kriseninterventionsplan.
Erstmal ist es nur ein einfacher Zettel. Auf dem Zettel steht drauf Name, Patient, Geburtstag, Hausarzt, Palliativarzt. Dann wird aufgelistet nach Symptomen. Wir arbeiten ja nach Symptomkontrolle, zum Beispiel Atemnot,
Schmerz,
Schmerzen, Übelkeit, Obstipation, Spastik, Delir, Ödeme, Luftnot. Hinter diesen Symptomen ist ein leeres Feld und da werden die Medikamente reingetragen, die wir mit Rücksprache des Arztes im Krisenfall immer geben dürfen. Und diese Medikamente sind immer beim Patienten vor Ort.
Oft ist es so, die Krise bricht aus oder der Akutfall, in der Regel ist Feiertag.
Da oder kann man Samstag, Sonntag, Samstag, Mittwoch. Sonntag,
Feiertag. Dann hat jemand genau. Dienst, der den Patienten nicht kennt. Und der wird einen Teufel tun, da wirklich starke Medikamente aufzuschreiben. Allein, dass das Ding da ist und wir einen Handlungsspielraum haben, wir können, ohne dass der Arzt was, ja, der hat es ja im Vorfeld abgesegnet, wir können jederzeit uns auf den Kriseninterventionsplan berufen und das ist für den Angehörigen und für uns ist das wirklich eine Wohltat.
Wenn der Patient zustimmt.
Natürlich.
Der hat immer letztendlich Selbstbestimmungsrecht. Eine gute Sache.
Ja.
Was ist das Erfüllende für Sie an Ihrem Beruf?
Ich kann es ja ganz kurz nochmal beantworten, weil ich komme aus dem Krankenhausbereich. Dann ist man bei dem einen Patienten, das dauert nicht lange, kommt die Klingel. Das fand ich schon im sozialen, auf der Sozialstation oder auch jetzt in SAPV noch verstärkter. Die einzige Klingel, die ich höre, das bin ich. Mir wird die Tür aufgemacht und diese 60 Minuten, oder lass es mal mehr sein, lass es mal weniger, die gehören uns. Jede Schwester möchte eigentlich gerne pflegen, aber und sich um den Patienten intensiv kümmern. Aber wie oft hat man noch so einen Arzt, der noch kommen muss? Da muss er noch zum Röntgen gefahren. Wer muss da noch gemacht werden? Das hat man in dieser Form von Arbeit nicht.
Aber man muss ganz klar sagen, Sie sind nicht der Pflegedienst.
Bin ich auch mit.
Das ist unterschiedlich. Was möchte der Patient? Es gibt Patienten, die pflegen wir und machen SAPV-Versorgung.
SAPV-Versorgung müssen wir hier nochmal kurz erklären, weil dieser Begriff jetzt häufiger fiel.
Das ist die spezialisierte, ambulante, palliative Versorgung. Die Versorgung zu Hause bei schwerkranken Menschen, die den Krankenhausaufenthalt vermeiden wollen oder sogar das Hospiz vermeiden wollen, die einfach zu Hause bleiben wollen und Lebensqualität sichern wollen zu Hause.
Warum üben Sie diesen Job gerne aus?
Weil ich mich in meinem Beruf verwirklichen kann. Ich kann meine Persönlichkeit in mein berufliches Feld einbauen.
Was zeichnet denn Ihre Persönlichkeit aus?
Ja, bin schon recht lustig in meinem Leben, bestimmt. Ute, das musst du jetzt sagen. Was zeichnet mich persönlich aus?
Du bist direkt.
Bin ich.
Du bist klug, hast ein gutes Ohr.
Zuhören.
Zuhören können. Gerecht. Ja. Du bist gerecht. Ja.
Das reicht jetzt auch.
Ja.
Okay, was zeichnet Ihre Persönlichkeit aus? Jetzt ist Ruth gefragt.
Sehr warmherzig, sehr empathisch. Und sie guckt auch wirklich in der Gruppe diese Gerechtigkeit, wie du sagtest, ne? Dass niemandem an Unrecht geschieht. Und sie ist ein Kämpfer. Sie kämpft, für sich wird sie nie was durchsetzen. Nee. Aber für die anderen.
Ja, das stimmt. Wenn, auch
wenn
für
das,
die Patienten.
Ja, wenn das, ne, wenn das, und sie bleibt so lange am Ball, bis das tatsächlich auch das gewünschte Ergebnis vorliegt. Das würde ich schon nehmen. Aber wichtig ist die Warmherzigkeit.
Aber das mache ich auch. Das Kämpfen, das ist wirklich so, weil die Leute keine Kraft mehr haben zum Kämpfen. Die brauchen jemanden, der für sie spricht und für sie handelt.
Wer Ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchte, sucht den Weg zunächst über den Hausarzt, über das Krankenhaus oder wie komme ich überhaupt
dazu? Ja, genau. Das Krankenhaus, entweder durchs Krankenhaus und das Krankenhaus sagt, Tumor ist größer geworden, bespricht das dann mit denen, Stützpunkt überweist manchmal Leute, Hausärzte auch. Manchmal ist das auch so, dass wir Kollegen haben, die in unserem Team Patienten versorgen, die auch schon onkologisch erkrankt sind oder vielleicht Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz haben, wo das nicht mehr zu Hause geht, dass die uns ansprechen, dass wir dann da nochmal einen Termin mit den Leuten vereinbaren. Aber oft sind das Ärzte, Krankenhäuser, die uns die Leute vermitteln.
Herzlichen Dank, Ute Lake und Ruth Ernst, für die Einblicke in den Bereich der palliativen Versorgung der Sozialstation hier in Friesoythe. Damit genug für heute. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs.
War der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friesoythe. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.